Servus, es läuft wieder. Endlich. Ich schreie ein bisschen, weil was nicht läuft, ist mein Mikrofon. Das haben nämlich meine Kinder versteckt. Wer braucht schon ein Mikro für einen Podcast? Ich nicht. Gott sei Dank habe ich ein zweites. Alles irgendwie überbewertet. Wahnsinn. Es ist zurzeit eh alles ein bisschen stressig, deswegen hat man jetzt eine längere Pause, weil ich ja am Freitag Premiere von meinem ersten Programm habe. Das heißt nicht, es läuft, sondern es geht ja hier, also fast gegensätzlich. Und wenn ich dann die Premiere hinter mir habe, dann gibt es entweder wieder mehr Podcasts oder ich habe vielleicht nicht so optimale Premiere gehabt und muss dann leider wegzeugen. Und dann möchte ich mir aber schon mal bedanken, dass ihr mir immer alles so toll zugehört habt. Ja, ich werde dann wahrscheinlich einen anderen Namen noch nehmen und naja. Blond werde ich mir wahrscheinlich nicht wieder färben. Habe ich schon mal gemacht. Ist halt für meine Haarfarbe schlecht. Vielleicht lasse ich mir einfach mein Gesicht so umoperieren, dass mir dann keiner mehr erkennt. Wie dem auch sei, in der Zwischenzeit kennt sie auf jeden Fall diesen Podcast mit dem Tom Muckenthaler anhören. Der Tom Muckenthaler ist ein alter Freund von mir. Guter Freund seit ewigen Zeiten. Und ich schätze den Tom sehr für seine Arbeit. Er ist sehr gern, sehr privat, deswegen möchte ich gar nicht so viel über ihn erzählen, außer dass er sich immer das Falsche zum Essen bestellt und dass er schnell satt ist. Ja, das kann ich euch erzählen, glaube ich, gefahrlos. Alles andere hört eh im Podcast. Der Tom, den habe ich deswegen interviewt, nicht bloß, weil er alter Freund von mir ist, das kennt ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, weil so suche ich ja gern mal meine Podcast-Partner aus. Na, der Tom ist auch noch der neue Kulturpreisträger der Stadt Regensburg und das zu Recht. Er hat eine ganz wichtige Arbeit geleistet und ich finde es wichtig und gut, dass er in diesem Jahr der Kulturpreisträger ist. Wisst was? Ich glaube, das reicht schon. Ich glaube, mehr muss ich gar nicht sagen. Der Thomas ist großartig, macht tolle Arbeit. Es ist noch viel von ihm zu erwarten. Ich helfe ihm ab und zu auch mal ein bisschen beim Recherchieren und so weiter und so fort. Da kommt jetzt dann auch wieder was, wenn ich endlich mal meine Premiere hinter mir habe. Ich freue mich auch schon drauf. Und ja, viel Spaß bei Es läuft mit Tom Muckenthaler. Und dann hören wir uns hoffentlich in nächster Zeit wieder öfter. Servus! Ich sitze in einem journalistischen Büro in der Regensburger Innenstadt, ziemlich nah an der Hochwassergrenze, würde ich sagen. Und mir gegenüber sitzt der neue Kulturpreisträger der Stadt Regensburg, der Tom Muckenthaler. Grüß dich, Tom.
Hallo.
Der Tom ist wohl einer der größten Experten im Bereich Zwangsarbeiter und jüdisches Leben im ostbayerischen Raum. Du korrigierst mich, wenn ich irgendwas sage. Er ist nur dazu der absolute Nerd, was ein Jahr in Regensburg betrifft. Und ist auch noch ein totaler Kulturfreak, der ständig zur Volksbühne nach Berlin fährt. Eigentlich ist die Volksbühne so der Hauptkultur. Also anders gibt es eigentlich nicht, oder?
Gewesen.
Also jetzt nicht mehr, stimmt, da hat sie was
da. Da wurde ja Frank Castorf nichts verlängert und da ist dieser Dampfplauderer aus München gekommen, Chris Derkorn, der die Volksbühne in kürzester Zeit komplett an die Wand gefahren hat, künstlerisch und finanziell komplett ruiniert. Und jetzt tut sich wieder was. Jetzt kommt René Polesch, unser Hoffnungsträger, absoluter alter Volksbühnenmann und die Stars kehren alle zurück. Alexander Scheer, Sophie Reuss, Katrin Angerer, alle kommen zurück und ich hoffe, es wird wieder was. Fehlt jetzt bloß noch, dass Frank Castorf zurückkehrt, heldenhaft. Auch Christoph Marthaler, Herbert Fritsch, stilprägende Regisseure früher gewesen, die ja alle vertrieben worden sind von diesem Kulturdampfplauderer aus München. Eigentlich stammt er aus Belgien.
Das ist nicht so gut, wenn jemand von München nach Berlin geht.
Zumindest der nicht.
Okay. Ja gut, also das ist nur so deins. Und dann bist du ja so ganz nebenberuflich nur Journalist. Im Tagesgeschehen hier beim Bayerischen Rundfunk, oder?
Genau.
Ja. Tom, wie bist du jemals dazu gekommen, dich so in dieses Thema Zwangsarbeiter und jüdisches Leben einzuarbeiten? War das ein Zufall? War das persönliches Interesse? Bist du da in irgendeiner Weise betroffen gewesen? Was war da so der Anfang?
Der Anfang liegt eigentlich schon im Studium begründet. Da war Faschismustheorien ein zentrales Thema im Politikstudium. Da war ja meistens die Frage, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Warum konnte das nicht verhindert werden? Warum haben zum Beispiel KPD und SPD mit einem Generalstreik die Machtübernahme durch die Faschisten nicht verhindert? War Faschismus eine Form bürgerlicher Herrschaft? Also gibt es ja viele Theorien, die damals gewälzt worden sind. Damals war nur weniger so diese Basisforschung, die ja jetzt in den letzten Jahrzehnten wirklich massenweise betrieben wird. Und da gab es auch noch keine wirkliche Holocaust-Forschung. Das gibt es ja alles erst so in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also das war schon immer ein ziemlich zentraler Punkt. Warum ist es dazu gekommen, zu dieser Machtübernahme durch die Nazis? Warum konnte es nicht verhindert werden? Und als ich mir dann überlegt habe, weil man das eben auch als die große Katastrophe der deutschen Geschichte empfunden hat und was es natürlich auch war, was könnte man für Abschlussarbeit machen, für eine Magisterarbeit an der Uni? Da war in Soziologie, habe ich dann Abschlussprüfung gemacht, der Marx'sche Arbeitsbegriff in der neueren industriesoziologischen Diskussion und in Politik.
Das hat jetzt heute doch schon ganz viele Leute gar nicht mehr verstehen, Titel.
Ja, wenn man es erklärt, ist das dann schon ein ganz spannendes Thema eigentlich. Da geht es ja eigentlich darum, inwieweit ist Industriearbeit, dient es der Entfaltung der Persönlichkeit oder wird jetzt der Arbeiter, wie es in ganz frühen Theorien eben hieß, nur ausgebeutet und so. Und in Politik bei meiner Abschlussarbeit war die Überlegung, ob man was macht über den Anpassungsprozess der Grünen durch die Parlamentarisierung 85. Und alternativ war eben dann die Überlegung, macht man so eine Lokalstudie zur NS-Zeit. Und ich habe mich dann entschieden über KAM in der NS-Zeit, weil da gab es auch nichts. Da gab es in so einem Lokalgeschichtsbuch, glaube ich, 20 Zeilen über diese Zeit, da die Abschlussarbeit zu machen. Und habe da Akten gewälzt, Zeitungen, also man schaut da dann meistens so ab 1918, 20 die Entwicklung an, bis eben dann Kriegsende und so. Aber der zentrale Punkt dieser Arbeit war 33 bis 36, also wie läuft die Machtübernahme ab, wie stabilisiert sich da die nationalsozialistische, ja, Herrschaft in so einer kleinen Stadt. Gab es ja auch eine jüdische Bevölkerung, gab es Kommunisten, gab es Sozialdemokraten, Bayerische Volkspartei, also eine Art CSU-Vorläufer, Bayerischer Bauernbund. Auch eine Art CSU-Vorläufer, aber links von der Bayerischen Volkspartei. Und ja, das war so das Thema. Und das war auch wohl mit dann so der Einstieg in dieses Thema.
Und warum kam, weil du daherkommst?
Genau.
Und da bist wahrscheinlich ja einfach an die ganzen Archive gekommen und hast nur Zeitzeugen kennt oder.
Ja, genau. Also da gab es, mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen, einen jüdischen Emigranten, der jedes Jahr da seine Heimatstadt besucht hat, der in Israel gelebt hat, der Herr Ernst Schwarz. Da gab es einen, da habe ich noch einen kommunistischen Stadtrat kennengelernt, der 33 für die KPD im Stadtrat war, der Anton Seidenader. Aber es war schon auch aktenbasiert oder auch die Zeitungen, die so bis 33 immer dort so im Grunde drei Zeitungen gegeben. Wenn man das KPD-Blatt mitnimmt, vier. Aber die KPD hat ja erst im Februar oder im Januar 1933 so eigene Zeitung rausgegeben. Und ansonsten gab es ja das Kammer Tagblatt, die Kammer Heimatzeitung und dann noch so, glaube ich, wöchentlich erschienenes Blatt. Auf jeden Fall war das dann so mit der Einstieg. Und in Cham endet ja, oder bei Cham, Stamsried, endet ja dann auch ein Todesmarsch vom KZ Flossenbürg. Und so kommt man dann auch mit diesem Thema in Kontakt, das mich dann eben später auch beschäftigt hat. Weil als ich dann natürlich hier beim Rundfunk gearbeitet habe, war es so, dass man die Möglichkeit eben hatte, zumindest wenn man den Zuschlag für eine Sendung bekommen hat, war ja nicht immer so leicht, die solche Zeitzeugen zu interviewen, wie die Frau Helene Joringer aus Straubing, Sozialdemokratin, oder hier der Hans Weber in Weiden, der Mörtel, Sepp, sein Bruder war hier in Ringsburg, der Franz Mörtel, also Sozialdemokraten, die eben auch verurteilt worden sind und inhaftiert worden sind wegen Widerstand, weil die haben eben aus der Tschechischen Republik illegale Zeitungen importiert. Und die konnte man dann eben interviewen und porträtieren. Und das sind natürlich schon Dokumente, die nicht so unwesentlich sind, hoffe ich. Und dann kam eben irgendwann dieses Thema KZ Flossenbürg, weil als ich da zum ersten Mal für den Hörfunk oben war, war da ja nur eine Fabrik auf dem Appellplatz. Also jetzt war eher so eine Blechschachtel, also so eine Billigbauweise. Und die eigentliche Gedenkstätte war ein Areal, das eigentlich außerhalb dem KZ war. Also dieses Gefängnis, das ja zum Teil abgerissen worden ist, wo so einige Zellen noch stehen, und das Krematorium. Das war damals die Gedenkstätte. Es war viel Wald. Also wer heute das kennt, für den ist das völlig unvorstellbar. Also das war ein Park, da gab es einen Gärtner und sonst nichts, eine Mini-Ausstellung in diesem Gefängnis. Und dann kamen eben 1995 zum ersten Mal organisiert ehemalige Häftlinge zurück. Hier von der Arbeitsgemeinschaft ehemaliges KZ Flossenbürg in Regensburg organisiert. Und die natürlich auch fassungslos waren, dass da eine Fabrik auf dem Appellplatz steht, dass da Häuser stehen, wo die Barrikaden, wo die Baracken waren. Also auf denselben Fundamenten haben wir nach dem Krieg Häuser gebaut. Da hieß es dann irgendwie so, die Zeitung ist ja ausgestellt in Flossenbürg in der Ausstellung zur Nachkriegsgeschichte, Heime des Glücks auf Orten des Todes oder des Blutes oder irgendwie so. Also das war so die propagandistische Begleitmusik. Und es war natürlich auch ein interessanter Kampf, würde ich sagen, interessante Auseinandersetzung, durchzusetzen, dass diese Fabrik abgerissen wird, dass dort eine Gedenkstätte entsteht. Und heute ist es ja dann schon eine Gedenkstätte, die ihren Namen verdient, mit zwei großen Ausstellungen. Es ist im Großen und Ganzen immer noch nicht entschieden, was aus dem Steinbruch wird. Also es gibt die Absichtserklärung der bayerischen Staatsregierung, dass man den Pachtvertrag mit dem Unternehmer, der ja auch hier für die Steinerne Brücke in Regensburg eben Granit geliefert hat und dadurch den Abbau dort sehr forciert hat, nicht verlängert. Also dass mit der Firma Baumann der Pachtvertrag nicht verlängert wird und dass man dieses Areal in die Gedenkstätte integriert. Ganz unter Dach und Fach scheint es wohl noch nicht zu sein. Aber immerhin wurde ja vor kurzem ein wichtiges Gebäude, das sogenannte DEST-Gebäude, also Deutsche Erd- und Steinwerke, das Verwaltungsgebäude der Deutschen Erd- und Steinwerke, als neues Gebäude der Gedenkstätte erstmals genutzt. Mit einer tollen Ausstellung. Der Münchner Architekturfotograf, der auch schon die Dachauer Außenlager alle fotografiert hat, hat alle Außenlager von Flossenbürg fotografiert, also die Orte, wo die waren. Und ein Teil dieser großen Fotos ist dort zu sehen, in diesem Gebäude, das eigentlich genau zwischen dem KZ und dem Steinbruch heute mitten im Ort ist. Und das Gebäude ist irre. Da sind nur Malereien drin aus der Nazi-Zeit, wo man Steinmetze sieht, so heldenhafte Steinmetze. Häftlinge sieht man nicht, aber Und was bemerkenswert ist, nach dem Krieg hat man die Gesichter dann rausgeschlagen, weil das waren schon reale Porträts. Also das waren nicht, waren halt, und das Ganze hieß ja Gefolgschaftshaus dann. Also da haben sie die Steinmetze dann auch, die haben da eigene Zimmer gehabt und da wurde auch ausgezahlt. Also da wurde, die Tresore stehen noch drin, die sind überhaupt unverrückbar, weil die so schwer sind, wo die dann praktisch ihren Lohn gekriegt haben. Und das sind halt so Geschichten, die dann eben sich immer so wieder fügen.
Und du hast da die Hörstation gemacht, oder?
Ich habe die Hörstation gemacht und ich habe da auch ein Buch dazu gemacht, Ich lege mich hin und sterbe, eben aus diesen Interviews, weil ich seit 1995 eben jedes Jahr dort bin und ehemalige Häftlinge interviewe. Jetzt, heuer waren es relativ wenig, nächstes Jahr zum 75-Jährigen der Befreiung, denke ich, werden noch mal relativ viele kommen. Und habe dann alle Hörstationen gemacht, aber eben auch Basismaterial für die Ausstellung geliefert. Weil die erste Ausstellung zeigt ja die Geschichte des KZ. Warum kommt es dorthin, wie wird es aufgebaut, wie wird es befreit? Und die zweite Ausstellung zeigt, wie ging es nach dem Krieg weiter, mit den Häftlingen und mit dem Ort.
Okay. Und also das ist ja an sich, wenn man jetzt sagt, so Akten wälzen, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand und das ist ein eher trauriges Thema und es ist ja eher, sagen wir mal, sehr trocken auch, weil du musst ja, das ist ja nicht mehr so wie heute, dass es überall das Büchel gibt, du musst ja da wirklich forschen und irgendwelche Melderegister, kann man vorstellen, was man da alles anschauen muss. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, das weiter zu verfolgen? Oder hat sich das dann wirklich erst während dem Rundfunk ergeben, dass du dann gesagt hast, da habe ich schon mal während dem Studium was gemacht, da gehe ich jetzt dem nochmal nach und dem nochmal nach?
Ja, es war halt einfach auch spannend, dass man sagt, jetzt stehen die Leute da, über die man vorher in Akten geforscht hat und dass die mal aus ihrer Sicht diese ganzen Geschichten erzählen. Und das gab es ja bis dahin über Flossenbürg eigentlich nicht. Diese sogenannten Zeitzeugenberichte. Und der Begriff Zeitzeuge ist übrigens noch gar nicht so alt. Ne? Also es gibt ja ein Buch, Die Geburt des Zeitzeugen, so ungefähr, der ja ziemlich inflationär inzwischen ja auch genutzt wird. Aber das war natürlich auch spannend. Die haben auch Sachen erzählt, die jetzt über das Aktenwissen hinausgehen. Ne? Also, und war natürlich auch interessant, weil man wird in Regensburg immer noch gefragt, wie kommt eigentlich ein Franzose nach Flossenbürg oder Italiener oder polnische Juden und so. Was war jetzt das, wo ist jetzt eigentlich das Flossenbürg genau? Mhm. Also das ist in Regensburg war vielleicht noch nicht unbedingt jeder dort.
Ich schon.
Jawohl. Und wann?
Mit meinem Papa natürlich irgendwann, schon ewig her, das war noch in den 90er. Da war es relativ frisch, nein, die Gedenkstätte, dann haben wir das natürlich sofort bereisen müssen.
Aber jetzt wäre eben dann wahrscheinlich die zweite Ausstellung, hast du dann noch nicht gesehen.
Nein, die habe ich noch nicht gesehen.
Weil die erste ist ja 2007 eröffnet worden, da war der Juschenko damals da, ukrainischer Präsident, dessen Vater in Flossenbürg war. Und die zweite Ausstellung ist dann nachher noch eröffnet worden. Und es war schon im Wesentlichen so der Druck der Häftlinge, dass das da einfach nicht gegangen ist, das so zu lassen. Da, am Anfang hat man gesagt, ja, man hat eine Dachau und da braucht man jetzt nicht in Flossenbürg auch noch. Und das ist ja auch ein System von Außenlagern. Auch, ne? Saal an der Donau, Pocking, Ganaker, Regensburg, Nürnberg, Hersbruck, Pottenstein und in vielen Orten tobt es ja immer noch. Passiert jetzt was, passiert nichts.
Da hast du ja auch diese ganzen Gedenktafeln oder ein paar was dabei beim Aufstellen, oder?
Ja, ich habe zum Teil eben dann Informationen mit geliefert. Hersbruck gibt es eine relativ intensive Station, ein modernes Gebäude. Dort ist ja der Stadt gelungen, sogar die ehemalige Kommandantur des Lagers noch abzureißen, um ein neues, leuchtend grünes Finanzamt zu bauen. Und die Strafe ist eigentlich, dass dieses leuchtend grüne Finanzamt so leuchtet, dass man es von Habburg aus noch wunderbar sieht. Also Happburg war die Arbeitsstelle, so 6 Kilometer weg, so ein Berg, da haben die Tunnel in den Berg getrieben, sind ja nicht weit gekommen, ein paar Kilometer Tunnel haben sie noch gebaut. Und es war immer eine Überlegung, wie man diese Sichtverbindung schafft von Happburg zum Lager in Hersbruck. Und dieses leuchtend grüne Finanzamt ist die Sichtverbindung.
Das ist schon fast ein bisschen geschmacklos.
Es ist eigentlich, ja,
fragwürdig.
Fragwürdig. Also ich will jetzt nicht von einem Skandal sprechen, aber so eine ehemalige Kommandantur abzureißen, ist schon an der Grenze. Mhm. Aber es gibt dort jetzt schon ein Gymnasium, wo relativ viel passiert. Es gibt eben jetzt auch einen Gedenkort. In Pottenstein zum Beispiel gibt es immer noch die nur
da
die
gibt es ein Freibad, glaube ich, in Pottenstein.
Ja, gibt es ein tolles Freibad.
Ein Kletterpark.
In dem auch Häftlinge gearbeitet haben. Und auch diesen See, den es da gibt, wo die rudern, den haben auch Häftlinge angelegt. Weil in Pottenstein war praktisch, da ist er völlig irre auf die Idee gekommen, der SS anzubieten, da sollte man doch einen SS-Truppenübungsplatz bauen, weil das schaut ja aus wie in Jugoslawien. Und dann haben die da tatsächlich in einer sogenannten Karstwehr ein Lager gebaut, wo die dann sogenannte Partisanenbekämpfung trainiert haben. Und für das haben die diesen See angelegt, wo eben heute gibt es da Schnitzel und Tretboote, gebadet wird da nicht. Warst du schon mal dort?
Ich war im Freibad in Pottenstein schon, weil ich habe in Nürnberg gewohnt. Da ist, glaube ich, auch so ein Kletterpark dabei, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und gibt es da nicht nur Höhlen?
Ja, die berühmte Teufelshöhle.
Ja, genau.
Der, war ja. Das war ja damals eigentlich, die Sendung Monitor hat ja berichtet, das war ja eigentlich damals schon ein ziemlicher Kracher, dass eben die Stadt Pottenstein an der Teufelshöhle dem Entdecker der Teufelshöhle, dem Herrn Brand, eine Gedenktafel aus Bronze gewidmet hat, aber der Herr Professor Brand eben genau der war, der das Außenlager nach Pottenstein geholt hat. Und da gibt es ja auch noch, gab es auch noch einen tschechischen ehemaligen Häftling, der dann aber vom Ort irgendwie zum, kann man schon sagen, dazu gebracht wurde, dass er nichts mehr sagt.
Und du hast ja jetzt, ja, du bist ein sehr politischer Mensch, du hast Politik studiert, Soziologie und du forschst ja jetzt schon dein ganzes Leben und weißt da ja eigentlich unfassbar viel. Warum bist du so politisch? War das eine Gegenbewegung irgendwie gegen Eltern oder ist es einfach so Kummer, weil man nach dem Krieg politisch war?
Nach dem Krieg?
Weiß ich nicht, da habe ich noch nicht gelebt.
Ja, noch nicht.
Ja, stimmt.
Naja, also es war schon eine Zeit, der ich sozialisiert worden bin, die relativ politisch war.
68er, später.
Da war ich 12, aber ja. man hat das schon mitgekriegt. Es gab auch zu Hause heftige Debatten über das, was da passiert. Und meine Eltern waren immer eher sozialdemokratisch orientiert. Also da gab es jetzt nicht so den Protest gegen alte Nazis oder so. Und die waren auch dann in Wackersdorf ein paar Mal draußen und mein Vater hat sich da noch aufregen können über diese Polizeieinsätze, wie ich nie, weil mir das völlig klar war, wie ein Staat reagiert, wenn er solchen Protest möglicherweise reagiert, wenn so ein Protest da aufkommt. Man hat es ja von anderen Orten auch schon gesehen gehabt. Und der hat sich da aufgeregt über diese Polizeieinsätze und das Gas und wie die da losmarschieren und so. Also das war da eher nicht so, dass man sagt, Generationenkonflikt oder es war auch nicht so, dass mein Großvater war nicht mehr im Krieg, weil er zu alt war. Mein Vater war noch nicht im Krieg, weil er zu jung war. Der war sogenannter weißer Jahrgang. Weißer Jahrgang nennt man die, die nicht mehr für die Wehrmacht und auch noch nicht und nicht mehr für die Bundeswehr dann. Das ist natürlich schon hart. Also diese Aktenforschungen sind langwierig. Ein Kollege hat letztens gesagt, man findet eigentlich nie, was man sucht, aber man findet immer irgendwas. Aber gerade bei diesem Projekt Sachen findet, die man nicht gewusst hat und die aber auch noch nirgends stehen. Mhm. Also es gibt eben diese eine Hinrichtung da in Michelsneukirchen im Landkreis Cham und da schließt sich wieder der Kreis. Mhm. Die kenne ich seit meiner Magisterarbeit, weil das Erste, was mir die Zeitzeugen erzählt haben, war in Michelsneukirchen haben sie einen Polen aufgehängt, weil er mit der Deutschen was gehabt hat. Und also das war da völlig mit dem, was die meisten so abstoßend mhm. oder so schockierend gefunden haben, so markant, die steht auch dann mit drin schon in meiner Magisterarbeit. Aber was ich nicht gewusst habe, dass das fast systematisch war, also dass da flächendeckend in ganz Deutschland, in Bayern, aber eben natürlich auch in Oberpfalz und in Niederbayern, Polen erhängt wurden an den Orten, wo das war, Vorwurf sexueller Übergriff oder eben auch nur Liebesverhältnis, um eigentlich diese Zwangsarbeiter abzuschrecken. Und diese Fälle habe ich dann eben im Staatsarchiv Amberg gefunden. Und das war halt einfach auch wahnsinnig spannend. Das ist natürlich wahnsinnig langwierig im Aktenstudium. Also das ist aber natürlich auch wieder ein bisschen, wenn man mit Zeitzeugen arbeitet, das andere. Ne? Also,
aber wie kriegst du da die Disziplin her, dass du die jetzt da hier hockst und die da stundenlang neben deiner eigentlichen Arbeit ja, durch die, und du bist ja so engagiert, so mit Fußball und dies und das und ständig Volksbühne, wie hockst du die dann da hier und studierst dann einfach mal Akten? Ist das dann wirklich dieses Phänomen, jetzt triff ich dann vielleicht Leute oder jetzt suche ich mir dann die oder ist das dann so Detektivarbeit ein bisschen?
Ja, ich glaube, so ein Forschergehen braucht man dann schon irgendwie so. Aber ich habe dann natürlich schon versucht, das hier, ich habe ja dann 2, 3 Radiosendungen zu dem Thema gemacht, einen Film, der auch Verbrechen Liebe heißt. Mhm. Also es ist dann schon eingeflossen in die journalistische Arbeit, war also ja. Nicht nur so nebenbei. Aber
kann ja sein, dass man da erstmal umsonst 400 Seiten Akten liest.
Das kann ja. Schon passieren, ja.
Das hat mich jetzt schon abschrecken, zum Beispiel.
Tatsächlich?
Oh, ja, doch, ich bin überhaupt kein Leser. Ich bin ein Querleser, ich lese alles quer.
Ja, aber gerade bei solchen Sachen geht es halt schon oft um Details. Und bei diesem Fall in Michelsneukirchen, da habe ich dann eben auch in einer Seite gelesen gehabt, es gab irgendwann eine Anfrage aus Polen. Beim Suchdienst Bad Arolsen. Und dann habe ich an Bad Arolsen geschrieben, wer da angefragt hat oder ob sie da einen Kontakt herstellen würden. Mhm. Und dann fragen wir die zuerst dort, es interessiert sich wer, da dürfen wir den Kontakt weitergeben. Und so habe ich dann die Tochter von dem hingerichteten Polen, also der hatte, bevor er nach Deutschland gekommen ist, schon eine Tochter, getroffen, die dann auch in dem Film eben mit auftaucht, die dann in Krakau besucht habe, für den Hörfunk zuerst, dann fürs Fernsehen, und die eben dann in Michelsneukirchen auch diesen Ort sehen wollte und dann eben auch ein Kreuz mitgebracht hat, weil die Polen fragen ja als erstes, wo ist das Grab?
Mhm. Oh Gott, das ist echt furchtbar. Ja, und wie geht's dir dann jetzt, wenn du jetzt erzählst, ich meine, jetzt gibt es ja sofort, also der Schuldige ist ja sofort wieder der Eingereiste, und wenn nicht, dann hat er irgendwas damit zum Do. Oder wie man diese ganze gesellschaftliche Entwicklung, wie findest du das so nach Jahrzehnten von Aufarbeitung und Recherche, was damals passiert ist und wie hat das passieren können und wie ist unsere Gesellschaft so weit gekommen und warum hat die Politik das nicht verändern können? Wie geht es dir da jetzt gerade so? Also, apropos, der Kreis schließt sich. Ist ja jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber ich glaube, ich liegt auf der Hand die Frage.
Nein, es ist schon ernüchternd. Also ich meine, Analogien zu leicht, zu schnell herzustellen, ist natürlich falsch und gefährlich. Aber dass sich so ein massiver Rechtsradikalismus und ein Rechtsterrorismus herausbildet, das war ja, als ich da begonnen habe in der Zeit, 80er, 90er Jahre mit diesen Recherchen, völlig unvorstellbar. Mhm. Da hat man demonstriert, wenn sie ein paar alte NPD-Kader irgendwo getroffen haben. Aber dass jetzt hier wirklich aktive Es gibt ja nicht nur den NSU und das ist schon schockierend und
War das nicht früher?
vielleicht wäre es noch schlimmer, wenn man, wenn es keine Aufklärungsarbeit gegeben hätte. Weiß man nicht.
Ja, manchmal denke ich mir, vielleicht hat es auch manchmal zwei gegeben, weil wir haben das Dritte Reich wirklich in jedem zweiten Geschichtsjahr durchgenommen.
Ja, aber
Und
andere
es
nicht.
war,
Also,
ja.
ich habe den Eindruck von Berichten, die ich so höre, bei einigen war es zu viel, bei anderen war es zu wenig.
Ja, bei uns hat dann einmal ein Lehrer gesagt, das hat sich eigentlich jetzt zum letzten Jahr nicht viel do. Ich erzähle euch dasselbe nochmal, aber weil sie jetzt 10. Klasse ist, oder was immer läuft, ein bisschen detaillierter. Also, der Grund ist eigentlich dasselbe. Es ist wieder Machtergreifung. Und da haben wir uns dann echt immer schon gedacht, kann man es nicht. Weißt du, wir waren dann froh, wenn dann der Otto Schwert war mal bei uns in der Schule oder wir waren in Dachau und so. Und dann haben wir immer gedacht, ja, okay, das ist jetzt mal praktisch. Also da lernst du halt dann mal eben die
Ja.
Leute erkennen, das ist genau der Punkt. Aber ich habe mal halt, dieses rein Trockene, das haben sie uns halt auch, dann haben sie sonst in das Jahr, was in Geschichte nicht stattgefunden hat, haben halt dann, weiß ich nicht, literarisch das aufgearbeitet. Oder, also dann haben wir Nachkriegsliteratur gelesen oder irgendwas. Wir haben es eigentlich immer irgendwo gehabt. Haben wir schon gedacht, vielleicht ist es voll. Aber wenn du sagst, manche beschäftigen sich überhaupt nicht damit.
Ich meine, es gibt ja viele Sachen, die eigentlich auch kaum thematisiert sind, wie eben diese Hinrichtungen von den Polen. Das war ja eigentlich nirgends ein Thema. Und seit das Buch damals rausgekommen ist von mir, gibt es in 5, 6 Orten hier eben Gedenkorte, Materl oder Gedenksteine, wo man diese Verbrechen erst wieder in Erinnerung gerufen hat. Oder dass es zum Beispiel in Regensburg keine einzige Dauerausstellung zur NS-Zeit gibt. Nicht einmal eine schlechte. Das ist eigentlich schon verblüffend.
Ja, ich habe jetzt eigentlich gemeint, da kann man jetzt auch nicht, aber es ist nicht gekommen.
Es soll irgendwann, wenn das Museum neu organisiert wird, aber das steht ja offenbar in den Sternen.
Ja, ich habe eigentlich gedacht, das war da quasi schon drin. Aber ich habe mich mit dem Museum mal ehrlich gesagt noch nie beschäftigt.
Das Regensburger Museum,
Nein, das
Bayerische.
besonders Bayerische.
Da ist das mit ein Thema, aber jetzt haben wir, die beleuchten ja das bayernweit, aber in
Im
Regensburg,
Historischen meinst du
im
jetzt dann?
Historischen Museum oder sonst wo,
Ja,
also
stimmt, da
gibt es
bestanden hauptsächlich
eigentlich.
Römer.
Und im Bayerischen Museum ist es ein Thema natürlich unter vielen, und das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen ein Blamage, dass im Bayerischen Museum das der einzige Ort ist, wo es in der Dauerausstellung das Thema irgendwie verarbeitet ist, weil es gibt ja für Regensburg auch Messerschmitt, Regensburger Deportationen, KZ-Außenlager Kolosseum, Gestapo-Zentrale Minoritenweg 1. Es gibt ja da schon Themen.
Ja, es ist irgendwie seltsam. Ich finde den ganzen Umgang irgendwie damit seltsam. Bei uns war neulich jemand eher links daheim und uns gegenüber ist das Kriegerdenkmal und dann hat die ein Foto davon gemacht und hat gesagt, sie findet das krass, dass wir neben so einem nationalistischen Denkmal wohnen. Habe ich gesagt, ja, aber da sind ja vielleicht welche dabei, die sind aus ihren Häusern rausgeholt worden und denen ist eine Waffe in die Hände gegeben worden. Ich meine, kann man jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren. Das fand ich dann. Also, es war dann, dabei ist dann blieben in der Unterhaltung und haben auch gedacht, es gibt da so viel, was einfach noch gar nicht besprochen ist. Also, was man dann gingen manche Leute halt ständig zum Kriegerdenkmal und andere finden, das ist ein Symbol der des Nazi-Deutschlands. Aber irgendwie, die Aufarbeitung ist so, ich finde, so halbscharig vielleicht auch manchmal gelaufen. Kannst du
Ja.
das unterschreiben?
Ja.
Okay. Und jetzt, wo du Preisträger bist, wie fühlst du dich jetzt? Ich meine, du hast ja diverse Preise gekriegt. Das ist jetzt eigentlich einer von deinen Lernern, weil du hast ja Grimme-Preis gekriegt.
Na,
Wer
Grimme-Preis
warst
war man
nominiert? Warst
nur
nominiert? Ach
nominiert.
so, ja, stimmt. Stimmt, den hast du nicht gekriegt. Aber Bayerischer Fernsehpreis und diverse andere Preise, so Preise
Ja,
aus
aber das ist
Polen
jetzt
und
trotzdem schon.
ist das für dich als gewohnten Preisträger? Ist das aufregend? Nein, also ich muss sagen, ich habe ja schon mitgefiebert. Ich habe ja schon gehofft, dass du den Preis kriegst.
Ja, vielleicht war das der Ausschlag, dass du die Daumen gedrückt
Ja,
hast.
klar, es hört sich jetzt so, als hätte irgendjemanden bestochen. Das darf man jetzt auch nicht so sagen. Ja, aber hast du, ist Wie ist es dann einfach, dass man in der Stadt, in der man wohnt, kriegt man ja meistens gar nichts und du, also so ist es ja üblicherweise. Hast du jetzt das Gefühl, dass deine Arbeit wertgeschätzt wird und wurde? Hast du jetzt mehr Bock, noch ein bisschen was zu machen oder sagst du, jetzt mache ich mal einen Deckel drauf und fange jetzt an, bloß noch Volksbühne live Reportagen zu machen?
Muss man schauen, wie sich das mit der Volksbühne entwickelt. Ist ja noch nicht klar, ob die zu alter Größe wirklich wieder erstarkt. Also ein bisschen Zeit ist dann noch. Mhm. Und also neben der Volksbühne geht dann schon noch was. Naja, gut. Wenn du Hörfunk machst, du hast ja auch schon Hörfunk gemacht, man meint schon oft, man sendet in ein schwarzes Loch. Mhm. Und niemand hört das oder reagiert. Oder es kommen nicht 1000 Briefe, die sagen, super Sendung oder Anrufe und so. Und das zeigt jetzt dann doch, dass ja, das eine oder andere da registriert wird. Möglicherweise haben ja die Filme damit auch einen Ausschlag gegeben und jetzt nicht nur die Hörfunkarbeit. Beim Hörfunk habe ich schon manchmal den Eindruck, dass man eben so in ein schwarzes Loch sendet, während jetzt dieser letzte Film, der Todeszug in die Freiheit, der ist jetzt so oft im Fernsehen wiederholt worden, dass den jetzt, glaube ich, schon fast jeder gesehen hat, der sich für das Thema interessiert.
Mhm. Was ich Mama schreibt mir jetzt mal wieder WhatsApp.
Ja?
Ja, jetzt wird wiederholt.
Ja. Ja, ist ja ein spannendes Thema. Also da ging es ja darum, dass man, dass Filmaufnahmen aufgetaucht sind, dass auf tschechischem Gebiet die Zivilbevölkerung eben hilft bei einem KZ-Transport, der da durch die Städte fährt. Und der steht ja in Rostocki, kurz vor Prag, einen Tag lang. Und die bringen dann was zum Essen und helfen und lotsen Schwerkranke raus und verhelfen Leuten zur Flucht und filmen das, fotografieren das. Und sowas gibt es hier halt nicht. Und das war eigentlich schon verblüffend. Und das war dann eben der Grund, diesen Film zu machen.
Mhm. Und hat solche Todeszüge, hat es da mehr gegeben oder war das der einzige?
Nein, das gehört zu diesen ganzen Todeszügen, Märschen, die dann eben bei Kriegsende die ganze Region durchziehen praktisch. Mhm. Die kommen ja von Flossenbürg zum Beispiel nach Dachau, aber es kommen ja auch schon von Buchenwald welche nach Flossenbürg, oben von Auschwitz Maschinen nach Gleiwitz etc. Es ist ein ganzer, genauso wie diese Außenlager eigentlich ein ganzes Netz über die Region legen, über Deutschland legen, so ziehen diese Todesmärsche ihre Spuren durch das ganze Land.
Ja, also ich habe die Märsche habe ich schon gehört. Aber. Und wie ist es mit dem, also wenn du jetzt irgendwo hier fährst, du bist ja zum Beispiel in Argentinien gewesen. Ja. Du warst in Moskau. Du warst jetzt überall, machst halt dann immer ein paar Recherchen und triffst ein paar Zeitzeugen. Was sagen die Zeitzeugen dann zu dir, wenn du aus Deutschland kommst und ja auch kein Jude bist? Du hast ja null, also denke, die sind die erst einmal kritisch dir gegenüber. Du hast ja, glaube ich, Leute einfach getroffen, die schon schwer krank waren und sehr alt und dann vielleicht auch einfach keinen Bock mehr gehabt haben, dass jetzt noch ein Deutscher vorbeikommt, der sich zu der schlimmsten Zeit ihres Lebens befragt hat, muss man ja auch mal sagen. Vielleicht möchte man da einfach nur mal drüber reden mit 90.
Ja gut, wer nicht drüber reden will, der braucht ja auch nicht drüber reden. Mhm. Aber es gibt dann schon sehr viele, die sehr freuen, dass es da Interesse gibt. In Argentinien, da war ich damals, da habe ich eine Kollegin besucht, die da Korrespondentin für den Bayerischen Rundfunk in Buenos Aires war und habe dann einen Kontakt gehabt. Weil ich da gedacht habe, naja, vielleicht gibt es da auch noch Emigranten oder so. Ich habe ja sowas in Israel und USA schon mal gemacht, Radiosendungen über Emigranten aus Regensburg und Bayern in USA und Israel. Und dann habe ich einen Kontakt gehabt und aus dem Urlaub ist dann eigentlich ein Arbeitsurlaub geworden, weil das wie so ein Domino gegangen ist. Der eine schickt die zum nächsten und meine Schwester gibt es auch noch und da gibt es noch jemand und so. Und das war dann schon, ja, rührend, bewegend, Aber weil sie die Leute eben sehr gefreut haben, dass sie da irgendjemand für ihre Geschichte interessiert. Und da haben die meisten eigentlich noch nie ein Interview gegeben gehabt, bis auf den Herrn Roberto Schopflocher, der ja aus Fürth stammt und der für den Spiegel ja ab und zu geschrieben hat und so. Aber die anderen waren ja völlig unbekannte Zeitzeugen. Also das ist eben dann der Kontakt mit den Überlebenden. Das ist dann nicht so trist, wenn man nur Akten wälzt und Todeslisten so sich zu Gemüte führt. Ne?
Ja. Und in dem Podcast geht es ja so ein bisschen um Neuanfänge. Du hast ja dann quasi einfach irgendwann angefangen, diese Filme zu machen, die ja so wahnsinnig gut angekommen sind. War das nicht irgendwie ein Wagnis, dass du gesagt hast, Bucket ist jetzt eigentlich nach dem vollen Hörfunk und Schreiben und so, das ist ja alles gewohntes Terrain für dich, aber die Filme, das war ja eigentlich einmal losgesprungen.
Ja, also ich habe vorher schon ein paar so Beiträge für die Sendung Kontrovers gemacht im Bayerischen Fernsehen, die eben so 5-6 Minuten dauern. Und bei den Filmen, ja, das stimmt schon. Ich habe mir früher auch schon überlegt, sollte man es mal wagen oder es war doch mal ein Thema, weil es ist dann schon auch wahnsinnig zeitraubend. Also du musst dann auch nochmal in Archive und musst, es geht über Jahre, so ein Film. Und ich habe das dann vorgeschlagen gehabt, eben sowohl diese Hinrichtung an polnischer Zwangsarbeiter wie diesen Todeszug in die Freiheit. Und habe dann aber eben mit der Andrea Motschilin, eine fernseherfahrene Autorin, mit an die Seite gestellt bekommen, die eben da drauf geschaut hat, dass das filmisch auch eben sehr gut umgesetzt wird. Dass also nicht bloß die Fakten da präsentiert werden, sondern dass das filmisch auch ein Erfolg wird. Und wir haben bei dem letzten Film eben auch mit Sorin Dragoj einen Kameramann gehabt, der hat den Deutschen Kamerapreis für den Todeszug in die Freiheit bekommen, der eben auch um jedes Bild kämpft und da wirklich sich Sachen überlegt und schon tolle Arbeit abgeliefert hat. Und es geht jetzt hoffentlich weiter. Also es sind noch ein paar Vorschläge jetzt im Busch und es gibt erste Signale, dass man da vielleicht demnächst wieder loslegt. Aber wie du sagst, das ist schon ein anderes Arbeiten, es ist ein neues Terrain und eine andere Denke vom Herangehen natürlich und auch sehr arbeitsintensiv, das schon.
Und du hast aber ja eigentlich gleich für beide Filme Preise gekriegt, also so gesehen hast du es gar nicht so schlecht angegangen.
Ja. Ja, für den dritten nicht.
Achso, für den dritten. Ja. Ja, super. Und was darf dich jetzt da noch interessieren, oder ist das noch ein Geheimnis, was du jetzt als nächstes machst?
Ja, das sind wieder so KZ-Themen.
Okay. Und was machst du mit deinem Preisgeld?
Das wird jetzt verfeiert.
Verfeiert? Wie viel ist denn das?
Ich weiß jetzt gar nicht genau.
Ich glaube, da kann man ziemlich oft feiern. Das kann ziemlich oft auf dem Karneval fallen.
Naja, vielleicht kommen wir dann einmal, ich weiß nicht, vielleicht ist die Auftragslage mal ein bisschen dünner oder es geht auch wieder, es gibt da wieder Projekte, die durchaus aufwendig sind.
Dass du das reinvestierst quasi.
Sozusagen.
Und was darf dich so thematisch nochmal interessieren, was du unbedingt nochmal machen müsstest, außer natürlich irgendeine total spannende Geschichte bei mir. Die machen wir ja nonstop. Nein, aber was darf dich einfach interessieren, wo du sagst, mit wem willst du nochmal unbedingt reden oder vielleicht auch jemanden, den du verpasst hast, einfach rein demografisch.
Fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr da. Oder ich sag's nicht, weil es mich sonst so ärgert, dass ich, dass ich gleich aus dem Fenster springe.
Ja. Ja, ihr zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass der Rudi Assauer interessant gewesen wäre, zum Beispiel für die.
Ja, aber er ist schon eine ganz eigene Nummer. Rudi Assauer. Ja gut, Frank Kastorf, Volksbühne, Alexander Scheer.
Ja.
Valerie
Okay.
Chaplin aber war natürlich schon noch Interviewpartner. Aber das ist ja dann mehr kulturell. Aber so im KZ-Bereich oder Zeitzeugenbereich gibt es schon noch welche. Also ich mag jetzt das noch nicht ausbreiten, aber
Ja.
ich habe noch einige Projekte in petto sozusagen.
Sehr gut, sehr gut. Und dann gibt es immer die Frage, ob es läuft in dem Podcast, weil der Podcast heißt, es läuft. Aber das, glaube ich, übrigt sich die Antwort, weil es läuft eh, du hast jetzt gerade einen fetten Preis gekriegt. Also, glaube ich, kann man das eigentlich sagen, es läuft. Und was darfst du so sagen, machst du in einem Jahr?
Sitzen wir vielleicht wieder da?
Tut mir leid, ich befürchte es auch. Sitzt in der Karibik, hast eine Insel gekauft für ein
Ja,
Preisgeld.
von wegen.
Ja, Tom, vielen Dank. Ich freue mich auf die Preisverleihung, wo ich mich selber eingeladen habe.
Ja,
Ja.
ich habe dich ja eingeladen.
Ja, aber ich habe dir gesagt, du sollst es machen. Und ja, wünsche dir noch
Na,
viel
ich habe nur
Erfolg.
gefragt, ob du nicht per se von der Stadt da schon eingeladen bist, weil ich
Ja.
darf eigentlich nur 10 Leute einladen.
Ja.
Und,
Gut.
aber natürlich stehst du auf der Gästeliste, das ist keine Frage.
Ich stehe danach auf und mache so einen ganz peinlichen Standing Ovation Applaus. Vielleicht lasse ich noch irgendwie so ein großes Plakat bei dir drucken, wo dann so Tom draufsteht oder so. Soll ich es machen?
Ja,
Schau, das ist ja lustig. Soll
unbedingt.
ich dir irgendeine Unterhosen auf die Bühne
Ja,
schmeißen?
ja.
Okay, gut. Danach werde ich wahrscheinlich festgenommen, Pressestellen, tu sie eskaliert
Entlassen, Christus,
bei
entlassen.
Kulturpreis. Also danke, dass du Zeit genommen hast. Und jetzt habe ich gehört, müssen wir eh schon wieder was arbeiten, gell?
Bist du schon fast eine Stunde?
Ja, eben. Siehst du, das geht nämlich total schnell. Nicht so
Okay.
wie bei euch im Bayerischen Rundfunk, wo euch nichts einfällt und dann braucht es ewig, bis zum Beitrag kommt.
Und wie spielt
Der
der Jan am Samstag?
Jan, ja, wahrscheinlich verlieren wir es wieder. Also machen wir uns nichts vor.
Dann wird es aber schwierig.
Was schon, es wird eh schwierig.
Meinst du,
Ja.
bist du skeptisch?
Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl für die Saison.
Ich habe das letzte Saison auch nicht gehabt. Da habe ich nach dem Dresden-Spiel auf Abstieg gewettet. Dann haben sie das nächste 5-1 in Hamburg gewonnen.
Ja,
Also.
bei der letzten Saison habe ich die ganze Zeit gesagt, wir sind Zengelstein.
Ah ja.
Aber dieses Jahr habe ich, also, ich weiß auch nicht. Aber vielleicht rät es noch. Die ersten Spiele interessieren mich meistens nicht so. Je spannender es wird am Schluss, desto mehr
Ja, wollen wir es
bin
nicht
ich
verschreien,
bereit.
letzte Saison war es auch so. Sind sie auch im DFB-Pokal kläglich ausgeschieden, haben dann auch eine Schwächeperiode gehabt und dann ist eben die Wende in Hamburg gekommen. Aber vielleicht gibt es ja jetzt dann die
Ich
Wende.
bin erst nächstes Jahr in Hamburg im Frühjahr.
Wer weiß, kommt der VfB dann irgendwann.
Ja, Stuja.
Aber da bin ich im Urlaub.
Ah, nein,
Leider.
schon mal nicht.
Oder ich fliege doch eher zurück.
Ist übertrieben. Obwohl ich dazu schon zu traurig. Okay, merci.